Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Herzlich willkommen zu den Kulturfragen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jörn Florian Fuchs. Im Gespräch ist heute Markus Hinterhäuser, Intendant der Salzburger Festspiele, die trotz der Corona-Pandemie auch in diesem Sommer stattfinden, allerdings verkürzt und mit einem speziellen Sicherheitskonzept. Neben zwei Opern und zwei Schauspielpremieren sowie der Wiederaufnahme des obligatorischen Jedermann stehen zahlreiche Konzerte auf dem Programm. Die Mitwirkenden der Festspiele sind in verschiedene Risikogruppen eingeteilt. Je nach Gruppe gelten besondere Regelungen wie etwa regelmäßige Tests auf Covid-19. Das Publikum sitzt in meist größeren Abständen nebeneinander. Masken sind bis zum Aufführungsbeginn und dann wieder beim Schlussapplaus Pflicht. Premierenfeiern, Empfänge, Künstlerbegegnungen sind gestrichen. Ich habe mit Markus Hinterhäuser über die besondere Situation in Salzburg, über Zukunftsperspektiven der Kulturbranche und den Reiz des authentischen Live-Erlebnisses gesprochen. Markus Hinterhäuser, dies sind die 100. Salzburger Festspiele. Vor ein paar Wochen haben die wenigsten vermutet, dass das in der Form überhaupt stattfindet, dass es Salzburger Festspiele gibt. Als Bayreuth abgesagt wurde, als die verschiedenen Festivals und Opernhäuser angefangen haben zu streamen aus dem Archiv oder als es dann das ein oder andere Wohnzimmerkonzert gab, also eigentlich nichts live stattfand, dass klar war, dass nichts live stattfinden wird in den nächsten Monaten, haben die Festspiele einen Plan vorgelegt, wie man vorgeht, um doch Festspiele möglich zu machen. Vielleicht gehen wir einmal noch zu diesem Entscheidungsprozess zurück. Wie wurde da vorgegangen und wie zuversichtlich waren Sie ab zu welchem Zeitpunkt, dass es tatsächlich so ein umfangreiches Festspielprogramm gibt, wie es diesen Sommer stattfindet?
Also unser Plan war ein Zeitplan. Das war damals noch kein Plan, wie man vorgehen könnte, sollte es Festspiele geben. Es war ein Zeitplan und der war sehr präzise. Wir haben gesagt, bis 15. April werden wir zu entscheiden haben, ob die Pfingstfestspiele stattfinden. Und wir haben sie abgesagt. Und bis zum 30. Mai wollen wir uns Zeit lassen für die Entscheidung, was mit den Sommerfestspielen hier in Salzburg passiert. Im Rückspiegel betrachtet hat sich dieser Zeitplan als gar nicht falsch erwiesen. Dass wir Pfingsten absagen mussten, war vollkommen klar. Das ging einfach nicht. Aber uns war bei der Erstellung dieses Zeitplans, es war vollkommen klar für uns, dass sich dieser Lockdown, der sich über viele Wochen hingezogen hat, Monate hingezogen hat eigentlich, und zwar nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa, dass der irgendwelche Konsequenzen haben musste. Das heißt, Konsequenzen, die dann auch eingetreten sind, dass die Fallzahlen gesunken sind, dass sich eine Situation gezeigt hat, die etwas stabiler war als die, die wir kannten im April und bis zur ersten Maihälfte und schon im März eigentlich. Es wurde stabiler, die Fallzahlen sind gesunken und es entstand auch dann in den letzten Wochen des Lockdowns, wo man das schon merken, ahnen konnte, dass diese Situation sich einstellen würde, entstand ein großer Druck der Kultur hier in Österreich. Dass auch wir in Salzburg und andere Kulturinstitutionen und Initiativen zu einer Art von Berechtigung zurückkommen dürfen, sollen, müssen. Und dieser Druck wurde stark und wurde immer stärker, richtigerweise. Wir haben uns auch stark gemacht, dass die Festspiele stattfinden können, aber wir haben immer gesagt, entweder es dürfen alle oder niemand. Wir wollen keine Lex Salzburger Festspiele. Dieser ganze Prozess hat dann diese Dynamik hervorgerufen, der unter anderem auch in einem Austausch einer sehr verantwortlichen politischen Position in diesem Fall, nämlich des Kulturstaatssekretariats, gegipfelt hat. Und die neue Kulturstaatssekretärin, die eine große Kenntnis hat über die Kulturszene, die war jahrelang beispielsweise im Kuratorium der Salzburger Festspiele, im Kuratorium der Bregenzer Festspiele, die weiß, wovon sie redet, die kennt das. Die kennt auch die Mechanismen von Entstehungsprozessen und die Mechanismen von Institutionen, ob sie ganzjährig tätig sind oder ob sie wie Festspiele 6 Wochen im Jahr tätig sind. Die hat dann doch einiges ermöglicht und einiges postuliert, das nochmal, und das ist mir ganz wichtig, das gar nicht oft genug betonen zu können, die hat Dinge postuliert, die für alle gegolten haben, also auch für die Salzburger Festspiele. Und dann war die Frage, was macht für uns künstlerisch Sinn und was macht, und das muss man auch dürfen, diese Frage stellen, was macht wirtschaftlich Sinn, was ist verkraftbar? Und dann haben wir uns sehr, sehr schnell entscheiden müssen, welche Art von Programm wir anbieten, welche Art von Veranstaltung wir anbieten und das sehr schnell durchreden müssen und sehr, sehr, sehr schnell dieses, darf ich sagen, klare und elaborierte und definierte Sicherheits- und Hygienekonzept zu erstellen.
Das Programm folgt ja jetzt keiner wirklichen Dramaturgie, wie es das in den letzten Jahren gab, was ja klar ist. Ich denke jetzt auch noch mit dramaturgischen roten Fäden oder einem roten Faden zu kommen, ist ausgeschlossen. Aber wie ist das Programm jetzt entstanden? Nach welchen Kriterien tatsächlich? Also ich meine, man kann dazu sagen, ist klar, es gibt kurze Programme, es wird ohne Pause gespielt, es gibt keine Bewirtung etc. Es gibt Elektra und Così fan tutte als die beiden großen Opernproduktionen. Così fan tutte ist gekürzt in einer, wie man doch sagen muss, sehr gelungenen Art und Weise, auf den Punkt wirklich gebracht, dass man da keine Pause machen muss. Aber welche Kriterien gab es zur Gestaltung dieses Programms? Es war ja extrem kurzfristig. Wir reden ja eigentlich von Vorlaufzeiten von mehreren Jahren, gerade bei Opernproduktionen normalerweise.
Ja, das stimmt. Es war extrem kurzfristig. Es musste auch extrem schnell gehen. Und ich habe das immer wieder gesagt, es gibt bei Robert Musil diesen schönen Gedanken des Wirklichkeitssinns und des Möglichkeitssinns. Also wir leben in einer Wirklichkeit, die gefällt uns allen nicht. Und diese Wirklichkeit macht bestimmte Dinge unmöglich, aber hat uns auch das eine oder andere möglich gemacht. Und ich kann in so einer Situation nicht so eine, wie soll ich sagen, einen überstrapazierten dramaturgischen Begriff da in Stellung bringen. Das geht nicht. Was ich kann und was ich versucht habe, war, mich hoffentlich mit einem klugen Pragmatismus dieser Situation zu nähern. Vieles von dem, was wir machen, folgte, das haben Sie eben angedeutet, folgte auch einem Sicherheitskonzept. Also die Vermeidung von Pausen, die klingt so einfach zu bewerkstelligen, ist es aber nicht. Ja? Die Vermeidung von Pausen, warum? Weil die Publikumsbewegung in Pausen einfach nicht mehr zu kontrollieren ist. Das geht nicht. Und wir haben ein Navigationssystem erdacht, das die Pausen einfach auszuschließen hatte. Nochmal, das klingt einfacher, als es dann in der Realität sich darstellt. Also es fielen einfach gewisse Konstellationen aus. Dann eine Oper wie Boris Godunov in Corona-Zeiten zu machen, das ist eine wirkliche Choroper und das ist auch mit Massen von Statisterie, das geht nicht. Intoleranza von Luigi Nono, dass ich das nicht machen kann, schmerzt mich besonders, aber das ist nun wirklich eine Choroper.
Und das waren die Pläne eigentlich für diesen
Sommer. Das waren die Pläne für das Jubiläumsjahr, ja. Also Intoleranza, die Choroper Intoleranza. Und dann hat der Regisseur Jan Lauers in seiner Fantasie für diese Inszenierung noch ein sehr physisches Element hineingetan, nämlich 26 Tänzer. Ja. Das geht nicht in Corona-Zeiten. Also ich musste irgendwie Entscheidungen treffen. Dass wir uns für Elektra entschieden haben, das hat auch durchaus pragmatische Gründe, weil es keine Pause hat, weil das Personal auf der Bühne sehr überschaubar ist. Es hat eine Riesenmenge von Musikern im Orchestergraben. Das sind wirklich viele. Aber das dürfen wir machen, sonst hätten wir auch das nicht machen können. Wir tun nur das, was wir machen dürfen. Außerdem ist es, das weiß jeder, ist es die Oper eines der Festspielgründer.
Klar. Mhm.
Und es ist auch wirklich alles andere als ein schlechtes Stück. Also, dass wir Elektra machen wollten und die Arbeit von Christoph Walikowski, die war schon sehr fortgeschritten, das war völlig klar. Bei anderen Arbeiten, beispielsweise beim Don Giovanni, der vorgesehen gewesen wäre in der Inszenierung von Romeo Castellucci, das ist eine in vielerlei Hinsicht extrem anspruchsvolle Arbeit in der Mechanik. Und da sind im Produktionsprozess einfach so viele Wochen gewesen, wo alles verloren wurde. Es war einfach nicht möglich, Castellucci durfte nicht aus Italien ausreisen. Wir haben gewisse Dinge auch woanders herstellen lassen. Diese Produktionsprozesse waren vollkommen unterbrochen. Also das musste man auch vergessen. Dass dann das Glück war, Così fan tutte machen zu können, also 100 Jahre Festspiele ohne eine Mozart-Oper, ist nicht so ganz leicht vorstellbar hier in Salzburg. Ist auch für mich, ganz ehrlich, nicht vorstellbar gewesen. Und diese Idee zu Così fan tutte, die entstand wirklich spontan und ganz, ganz schnell. Und das haben wir dann auch in wenigen Tagen realisiert. Da hat Corona uns auch ein gewisses Glück beschert, weil natürlich diese wunderbaren Sänger alle frei waren und nur, wirklich nur glücklich waren, dass sie das hier machen können. Da haben wir auch gesagt, wenn wir das machen, müssen wir da bestimmte Einigungen treffen. Also es kann jetzt nicht mehr ein besonders aufwendiges Bühnenbild sein. Wir haben auch nicht mehr so viel Probenzeit zur Verfügung. Für Kostüme gilt das Gleiche. Die sollen wirklich nicht aufwendig sein. Aber Christoph Lois so ein Kenner dieser Oper und so ein wirklich außerordentlicher Opernregisseur, der kann das. Und diese fantastischen Sänger. Und dann habe ich Joanna Malwitz angerufen, die eigentlich vorgesehen gewesen wäre, die Zauberflöte zu dirigieren. Und sie hat gesagt, lass mich doch einen Tag drüber nachdenken. Und es kam nicht einmal eine Stunde später der Anruf, ja, ich mache das. Ja. Und ein bisschen von dieser Spontanität, von dieser Leichtigkeit auch, mit der diese Produktion entstanden ist, ein bisschen von dem spürt man auch in der Aufführung.
Jetzt reden wir nochmal über das besondere Sicherheitskonzept oder auch über, ja, eigentlich den Kunstgenuss, den Kulturgenuss, die Kultur als Lebensmittel, aber unter Masken. Also im Festspielhaus zum Beispiel ist es so, man muss die Maske als Zuschauer, Zuschauerin tragen, bis das Ganze beginnt und dann beim Applaus wieder. Ist das tatsächlich von der Emotion her nicht doch etwas anderes, als wenn man ganz frei, ohne Angst, ohne Sorge, ohne dieses spezielle Accessoire in eine Veranstaltung geht? Und jetzt hat man immer eigentlich doch diese latente Drohung. Es ist ja doch irgendwie ein Damoklesschwert, das über einem schwebt. Wie geht es Ihnen damit?
Ja,
also wir sitzen hier, muss man dazu sagen, wir machen das Interview jetzt gerade Open Air, haben ein paar Nebengeräusche hier und ein bisschen den Wind auf der Presseterrasse.
Und etliche Meter Abstand.
Etliche Meter Abstand, weil ja. Sie natürlich auch ganz speziell darauf achten und achten müssen, ja, dass da überhaupt nichts passiert. Ne?
Ja, also natürlich ist die Atmosphäre eine andere. Ich würde das nicht als Zumutung empfinden, eine Maske zu tragen in Zeiten wie diesen. Ich finde, das ist eine relativ sehr leichte Übung, der man sich unterziehen kann und tunlichst unterziehen sollte. Ich habe kein Problem damit. Ich trage diese Maske auch während der Aufführung und viele Zuschauer tragen sie auch während der Aufführung. Wer sie abnehmen möchte, aus was für Gründen auch immer, manche haben auch wirklich Schwierigkeiten in der Atmung, manche haben auch vielleicht die ein oder andere Erkrankung gehabt und es ist nicht leicht, über eine Strecke von 1,5, 2 Stunden oder so eine Maske zu tragen, dürfen es. Weil sie es dürfen, weil es auch erlaubt ist. Aber es gibt viele Menschen, die die Maske tragen. Und unter diesen vielen Menschen befinde ich mich auch und ich habe kein Problem damit. Grundsätzlich finde ich diese Diskussion, auch wenn man in Geschäfte geht und sich mehr oder weniger weigert, eine Maske, ich finde es albern, ich finde es wirklich idiotisch. Die Atmosphäre, die jetzt in Salzburg herrscht, ist vollkommen verschieden von dem, was wir hier kennen und was wir vielleicht auch gemocht haben. Es wird auch kein Dauerzustand sein, aber diesen Sommer ist es so. Ich glaube, dass man auf der anderen Seite sehr, in gewisser Weise auch sehr reich beschenkt wird für diese Einschränkungen. Die Tatsache, dass es stattfindet, die Tatsache, dass etwas stattfindet, was über, und das ist jetzt keine grundsätzliche Kritik an dem Streaming Übermaß, das wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben. Aber hier geht es über das hinaus. Hier entsteht wieder eine Zusammenkunft unter bestimmten Voraussetzungen. Entsteht eine Zusammenkunft und diese Zusammenkunft, das traue ich mich zu sagen, ist kostbar. Darum geht es. Das Streaming entbehrt jegliche Aura. Kann gar keine Aura haben. Aber ein Werk, ob es die Elektra ist, ein Künstler, eine Institution, das Zusammenspiel, all diese, der Zusammenklang, all diese Dinge, hat eine auratische Kraft. Und wir leben in einer Zeit, in der wir Nähe nur noch durch Distanz herstellen können. Es gibt in Walter Benjamin diesen wunderbaren Satz über die Aura. Die Aura ist die einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie auch sein mag. Und dieses Spiel zwischen Nähe und Distanz, das versuchen wir jetzt. Das ist eine dialektische Aufgabe und eine mechanische Aufgabe, der wir uns unterziehen. Und das finde ich nicht ganz uninteressant.
Jetzt sprechen Sie oft von den Salzburger Festspielen als dem Epizentrum des Besonderen. Noch ist die Gefahr ja nicht gebannt, dass es im Laufe dieses Sommers zu einem Epidemiezentrum tatsächlich wird. Und die Frage ist vor allen Dingen, was ist im nächsten Jahr, was ist im übernächsten Jahr, wenn wir mal ganz realistisch das sehen, ist es so, wenn ein Impfstoff irgendwann im Winter, im Frühjahr käme, bis der erprobt ist, bis der weltweit irgendwie funktioniert und eingesetzt wird, wird es wahrscheinlich eine ganze Zeit dauern. Also mit dieser Situation wird man leben müssen. Jetzt können Sie auch nur bestimmte Plätze verkaufen. Es geht ja nicht nur um die Länge oder eben die Kürze von Stücken und um die Spielorte, sondern es geht eben auch um die Platzauslastung. Ja. Also auf den Punkt gebracht, das kann ja nie wirtschaftlich sein, wenn man nur die Hälfte oder selbst 2/3 aller Plätze belegen kann. Wie soll das weitergehen?
Ja, also man muss nicht Albert Einstein sein, um zu kapieren, wenn wir im Normalfall 240.000 Karten anbieten, wir bis zu diesem Lockdown weit über 180.000 verkauft haben und jetzt auf knapp 80.000 heruntergehen müssen, dass das kein Geschäft ist. Und ich wage zu sagen, dass wir das ein zweites Mal so nicht hinbekommen. Es wird noch eine Zeit lang dauern mit einem Impfstoff. Ich halte in dem Fall, ich bin ja kein Virologe, wir sind ja alle so Hobby-Virologen jetzt gerade, weil wir das beobachten. Ich halte ein effektives Medikament für wichtiger. Ein effektives Medikament, so wie es ein Antibiotikum ist. Wenn wir eine schwere Grippe haben oder Angina haben und wir sind 4 Tage im Bett, aber das war's dann auch. Ja. Das wird kommen. Es arbeiten einfach zu viele Firmen in der ganzen Welt daran. Es wird kommen und dann wird sich das ein oder andere normalisieren. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, ich bin im Moment selber etwas ratlos, weil ich kann auch in keine Glaskugel schauen und sagen, so wird es sein. Ich weiß nur, dass das, was wir dieses Jahr versuchen, diese Unternehmung noch einmal zu wiederholen, das wird eher außerordentlich schwierig. Ja.
Finden Sie denn diese Maßnahmen, die es jetzt gibt, die wechseln ja auch von Land zu Land sehr extrem. Wenn man nach Deutschland fährt, gibt es ganz andere Regeln als in Österreich, was Abstände betrifft, was die Maskenpflicht betrifft, eben auch die Platzauslastung. Finden Sie das eigentlich angemessen? Ich meine, wir haben jetzt jemanden wie Günter Greußböck, den Sänger, der das sehr, sehr skeptisch sieht. Wir haben jemanden wie Uwe-Erik Laufenberg, der da sehr massiv auch gegen polemisiert eigentlich und sagt, es gibt auch sowas wie ein Lebensrisiko letztendlich. Und natürlich kann man sich ein bisschen vielleicht das schon so vorstellen, bei einer Grippesaison im Winter wird sich der ein oder andere Besucher auch fragen, ob er jetzt ins Opernhaus geht, wenn man weiß, es gibt jetzt gerade eine Epidemie. Also natürlich ist das ein fundamentaler Unterschied zu dieser Pandemie jetzt hier, weil wir eben kein Medikament haben, keine Impfung. Aber das ist ja eine Frage, dieses Spannungsfeld zwischen Lebensrisiko und übersteigerten Schutzmaßnahmen.
Ich weiß nicht, ob die Schutzmaßnahmen übersteigert sind. Es gibt eine große Angst vor diesem Coronavirus und die kann ich verstehen. Und es gibt eine große Skepsis über die Maßnahmen dagegen, aber man muss wirklich auch fair sein und auch den Verantwortlichen, in dem Fall der Politik, eine gewisse Nachsicht zukommen lassen. Das ist eine Situation, für die es nicht den geringsten Erfahrungswert gab. Alle sind überrascht worden davon. Wir in der Kultur sowieso, aber die Politik ist überrascht worden, die Gesundheitsministerien sind überrascht worden. Und vielleicht hat man am Anfang auch aus diesem Mangel an Erfahrungswerten eine Art von Extremreaktion gezeigt darauf. Jetzt ist dieser Lockdown vorbei. Es war abzusehen, dass sich durch die Reisefreiheit, durch die Bewegungsfreiheit, durch das Öffnen, durch das Lockern, sich das eine oder andere wieder zum Schlechteren wendet. Damit hat, glaube ich, jeder rechnen können und tatsächlich auch jeder damit gerechnet. Aber ich glaube, es gab auch viele Lernprozesse in diesen Wochen und Monaten im Umgang mit dem Virus, in der Lokalisierung, in der Regionalisierung von Maßnahmen, die vielleicht sich als effektiver herausstellen als eine, naja, sagen wir mal, globalere Bewältigung einer solchen Krise. Aber nochmal, ich halte jeden frivolen Umgang damit für wirklich unangebracht.
Manche sagen ja, das sei sogar etwas Positives eigentlich, was daraus jetzt erwachsen kann. Also unlängst hörte ich Olaf Mahninger von den Berliner Philharmonikern, der sagte eindeutig, ja, die Frage stellen wir uns schon, ob wir als Orchester zum Beispiel eine Asientour machen müssen jedes Jahr und an 5 Städte fahren. Warum machen wir nicht eine Stadt und die Leute, die halt zu uns kommen wollen, meinetwegen in Tokio, aus Japan, aus den anderen Städten, kommen halt dorthin. Man merkt schon, dass da ein gewisses Umdenken ist, was diesen globalen Reisetourismus, auch was jetzt Künstlerinnen und Künstler betrifft, dass das jetzt irgendwie sich gerade verändert. Vielleicht ja auch ein bisschen beim Publikum. Ich meine, das kommt ja aus aller Herren Länder. Und die Frage des CO2-Fußabdrucks, all diese ganzen Fragen tauchen ja jetzt noch mal verstärkt auf. Denken Sie, dass es da eine tatsächlich Änderung geben wird? Das würde ja auch dann tatsächlich, ja, eben Gastspiele, auch Sie zum Beispiel, Sie sind ja in der Regel dann auf allen Kontinenten unterwegs und stellen das Programm der Festspiele vor. Sie wollen ja die internationalen Gäste auch haben, klar, verständlich, aber meinen Sie, dass es da eine Veränderung geben wird jetzt durch diese Krise?
Also ich bin nicht ganz befreundet mit der Ansicht, dass Corona eine Chance ist. Aber es ist eine Möglichkeit, über Mechanismen der Welt nachzudenken. Und wir werden uns diesem Nachdenken nicht verschließen können. Es geht nicht. Auf der anderen Seite, wir haben das eben angesprochen, wenn es ein effektives Medikament gibt, eine Impfung gibt, am besten beides gibt, dann wird auch wieder etwas sehr stark zum Vorschein kommen, nämlich nicht nur die Fähigkeit des Menschen zu verdrängen, sondern auch der Wille, zu verdrängen. Also ganz optimistisch bin ich nicht, dass sich da fundamentale Veränderungen dann daraus ergeben werden. Weder im normalen Leben noch im Leben der Menschen, die reisen müssen, wie es auch viele Künstler tun müssen. Es wäre schön, wenn da Modifikationen vorgenommen werden würden. Aber diese Frage hat man sich auch bei der Klimakrise gestellt. Die ist jetzt in den Hintergrund gerückt. Jetzt redet alles nur über Corona. Diese Fragen werden wieder kommen. Aber nochmal, ich bin, was diese Verdrängungsmechanismen, die den Menschen offensichtlich immanent sind, bin ich nicht sehr optimistisch.
Jetzt würde mich interessieren, es gibt in kleinem Umfang schon Künstlerinnen und Künstler, die auf diese Krise reagieren, indem sie Stücke schreiben. Also es gab irgendwie eine kleine Digitaloper zum Beispiel oder Bilder, die entstanden sind. Können Sie sich vorstellen, dass es da auch vielleicht sogar ein Auftragswerk gibt? Ein Musiktheater, ein großes Schauspiel, ein Tanz, irgendein Projekt, das auf diese Krise reagiert? Also jetzt nicht unbedingt das Virus jetzt thematisiert, aber auch diese gesamte Situation. Ich meine, wir haben plötzlich global diese Angst, ob jetzt in jedem einzelnen Fall gerechtfertigt oder nicht, und diese Lähmung einfach global. Das ist ja eigentlich etwas auch für Künstlerinnen und Künstler, denke ich mal, die darauf reagieren könnten. Da könnte natürlich auch die Festspiele drauf reagieren.
Ja, Sie sagen, Sie könnten darauf reagieren. Ich muss da wirklich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich bin eigentlich kein großer Freund von so Aktualitätsgeschichten. Ich finde es viel interessanter, Untersuchungen anzustellen mit Dingen, die es vielleicht schon gibt und vielleicht schon lange gibt, und da zu dem einen oder anderen Ergebnis zu kommen, was das für uns heute bedeuten könnte. Diese Aktualitätsaufträge, finde ich, die sind mir ein bisschen fremd, ehrlich gesagt. Wir haben im Gespräch mit Christoph Loy irgendwie ganz kurz angedacht, ob wir eine Cousy-Fantôte machen, wo sich niemand berührt. Das wäre dann eine Art Covid-Fantôte geworden. Ja. Aber wir sind sehr schnell weggekommen davon. Das ist doch ein bisschen läppisch auch.
Das wäre ja auch ein großes Problem, sagen wir mal so, wenn man wirklich keine Kunst mehr machen kann, sondern die auch noch unter Masken stattfindet oder unter Abstandsregeln. Ich meine, dann ist die Frage, ob man das überhaupt stattfinden lassen sollte, weil Eben. Wir haben es ja die ganze Zeit als Thema sowieso schon. Und ja.
Für die zwei Stunden, also wirklich, ich bin wirklich kein Freund dieser, ja, ich nenne es jetzt Tagesaktualität. Ich habe auch keine Lust, Donald Trump auf einer Bühne zu sehen, im Festspielhaus, so in einer Oper. Das interessiert mich nicht. Ich sehe den jeden Tag im Fernsehen, wenn ich möchte, und das reicht mir, weiß Gott.
Dann die letzte Frage, ganz konkret nochmal in die Zukunft geschaut. Sie haben sicherlich die Pläne im Kopf zumindest und weitestgehend auch schon fixiert und was Verträge betrifft, auch schon alles organisiert, was eigentlich in den nächsten Jahren stattfinden sollte. Wie ist da jetzt das Vorgehen? Gibt es da auch wieder einen Zeitplan, zu welchem Zeitpunkt man was wie entscheidet? Und
ich habe eine sehr wesentliche Erfahrung gemacht in den letzten Wochen und Monaten, dass vieles, was man geplant hat und wofür man sich entschieden hat, ganz plötzlich anders sein kann und anders sein muss. Also es ist schon eher auch in den nächsten Wochen und Monaten eine fragilere Situation, in der wir uns befinden, ein dünneres Eis, auf dem wir uns befinden, auch was die Planung betrifft der kommenden Jahre. Ich versuche auch wirklich aus Respekt vor der Arbeit, die bis jetzt geleistet wurde, nicht nur von den Künstlern, Regisseuren, Bühnenbildnern, Kostümbildnern, sondern auch von den Leuten bei uns, die bei uns für diese Sache gearbeitet haben, dass ich möglichst viele Produktionen ins nächste Jahr und ins übernächste Jahr verschiebe. Und ich glaube, dass mir das gelingen wird. Aber eine Erkenntnis aus diesen letzten Wochen ist schon die klingt banal, aber sie ist so banal wie richtig. Also eine Sicherheit kann ich jetzt nicht formulieren.
Und welcher Stein fällt Ihnen dann vom Herzen, wenn dieser Sommer vorbei ist?
Naja, nachdem ich das Bild vom dünnen Eis verwendet habe, könnte ich mich fragen, welcher Eisbrocken fällt mir vom Herzen? Wahrscheinlich die ganze Antarktis und die Arktis zusammengenommen.
Soweit der Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, im Gespräch über Kunst, Krisenstimmung und Covid. Die Festspiele dauern noch bis Ende August. Wenn Corona es zulässt, treten noch Stars wie Cecilia Bartoli und Anna Netrebko auf. Milo Rau inszeniert einen weiblichen Jedermann. Und es gibt im Konzertprogramm sogar eine echte Uraufführung des Italieners Salvatore Sciarrino. Am Mikrofon war Jörn Florian Fuchs. Hier folgt jetzt die Sendung Kultur heute. Noch einen schönen Abend aus Salzburg.